Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und gemeinsam sind wir Grimms Brüder. Volker, unser heutiger Gast hat einen Job, von dem die meisten Kinder träumen und vor dem die meisten Erwachsenen Respekt haben. Sie leitet einen Park voller Bären, genauer gesagt den alternativen Bärenpark Worbes. Ein Ort, an dem Bären, Wölfe und Luchse ein neues Zuhause finden, die vorher alles andere als ein gutes Leben hatten. Herzlich willkommen, Sabrina Schröder.
Hallo.
Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Du hast eine lange Anfahrt heute gehabt, habe ich gehört, aus Leipzig nach Sondershausen und dann hierher. Wir freuen uns, dass du hier bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Sabrina, du hast uns verraten, du hast schon mal die ein oder andere Folge von uns gehört. Deswegen die Frage, wann, wo und wie ging's los mit der kleinen Sabrina?
Also da muss ich jetzt wirklich sehr weit, glaube ich, ausholen. Das kann jetzt ein bisschen dauern.
Gerne.
Also ich habe eigentlich schon immer mich sehr für Tiere interessiert. Also wenn du meine Verwandtschaft fragst, die würden immer sagen, ne, wir wussten schon immer, Sabrina macht mal was mit Tieren. Und dann habe ich nach dem Abitur Biologie studiert in Braunschweig, damals meinen Bachelor gemacht. Bin dann zu einem Auslandssemester nach Chile, weil ich immer gerne mal nach Südamerika wollte. Und damals war noch so mit Anfang 20 die naive Vorstellung, Sabrina sitzt mal irgendwo im Dschungel und beobachtet Affen. Da habe ich noch nicht so ganz verstanden, dass man damit nicht wirklich Geld verdienen kann. Aber das war immer so meine Vorstellung. Und dann bin ich nach Chile für ein Auslandssemester, habe dann da aber mit ein bisschen kleineren Tieren, nämlich mit Fischen, gearbeitet und habe dann verhaltensbiologische Studien gemacht. Also bin dann so in die Verhaltensbiologie gerutscht. Nach dem Auslandssemester habe ich dann in Leipzig weiter studiert und zwar meinen Master dann gemacht, direkt in Verhaltens- und Neurobiologie. Hatte dann die Chance, ein Praktikum auch im Zoo zu machen im Zuge der Masterarbeit. Die habe ich dann am Max-Planck-Institut mit Menschenaffen tatsächlich gemacht. Also zwar alles schon Tiere, aber noch andere Tierarten, als mit denen ich jetzt arbeite. Und hatte dann auch die Chance, eine Zeit im Zoo zu arbeiten in Leipzig und habe aber dann doch gemerkt, dass eher der Tierschutz so meine Schiene ist, dass ich doch eher was mit für die Tiere machen möchte, die natürlicher leben können als in einem Zoo. Und habe dann die Chance gehabt, im Schwarzwald einen Job anzufangen, und zwar im Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald. Gehört ja zur Stiftung für Bären. Mhm. Das sind ja zwei Projekte, also das im Worbes und das im Schwarzwald. Das ist ja ein bisschen neuer. Und bin dann in den Schwarzwald gezogen und habe dort als stellvertretende Projektleiterin gearbeitet bis 2018. Dann ist mein erstes Kind geboren. Und mit der Geburt des Kindes war für uns aber klar, wir müssen wieder irgendwie näher an die Heimat, weil ohne Oma und Opa ist es da doch etwas schwierig. Und genau, dann war ich erst mal in Elternzeit und dann hat sich das über Glück ergeben, dass ich eben auch ins Projekt nach Worbes wechseln konnte und dass auch noch die Leitungsstelle frei wurde, auf die ich mich dann intern beworben habe. Und seit 2019 leite ich das Projekt in Worbes, aktuell gerade auch mit einer kleinen Pause, weil letztes Jahr mein zweites Kind geboren ist.
Okay, und du bist geboren in?
Sondershausen.
In Sondershausen.
Genau.
Und dort auch aufgewachsen?
Genau.
Mit Geschwistern, so wie man das kennt.
Ich habe einen kleinen Bruder, ein kleiner Nachzügler, der ist jetzt, also klein, jetzt ist er 24, doch mit einem größeren Unterschied, genau.
Sondershausen ist diese wunderschöne Stadt mit diesem wunderschönen Schloss oben.
Genau.
Achteckhaus.
Genau.
Ich habe dort schon Konzerte mitgemacht. Das ist wirklich wunderbar. Und alle, die noch nicht in Sondershausen waren, die müssen da mal hin, nach Sondershausen.
Auf jeden Fall. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Das Schloss ist wirklich schön, ja.
Ich hatte keine Freundin da.
Nein, ich stelle mir nur die Frage, du hast ein Konzert mitgemacht, miterlebt oder richtig auf der Bühne und...
Wenn ich dort bin und einem Konzert beiwohne, dann bin ich so dabei, dass ich natürlich auch mitgemacht habe.
Ja, Sabrina, wir haben hier eine kleine Tradition in unserem Podcast und jetzt bietet sich das an, das auch gleich mit einzubauen. Wir trinken nämlich immer gern ein Likörchen. Du hast gesagt, du machst eine Auszeit und hast erstmal ja vorbildlich und verantwortungsvoll, wie du bist, erstmal abgewunken. Nein, super Idee mit dem Likör, haben hier einen alkoholfreien Limoncello, da kann nichts schief gehen. Also
sehr gut.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Schön, dass du hier bist.
Prost, danke, auf eine dass ich gute da sein Zeit. Darf. Ja. Schmeckt gar nicht schlecht.
Mach lecker, ne?
Ja.
Du hast ja in Santiago de Chile studiert. Also wie kommt man dazu, dann für so ein Studium mal ans andere Ende der Welt zu fliegen?
Also wie gesagt, ich wollte immer in den Dschungel. Ne, das war immer so meine Vorstellung, auch im Bachelor. War ja noch sehr theoretisch. Also Biologie macht man dann ganz viel, auch Chemie, Physik, Mathe. Hat dann eigentlich nur einen kleinen Teil wirklich Praxisbezug, wo man dann auch mal irgendwo ins Feld geht. Und ich wollte eigentlich immer irgendwo doch Feldarbeit machen und am liebsten im Dschungel. Warum auch immer, weiß ich nicht. War so eine romantische Vorstellung, im Dschungel zu sitzen. Und
aber gibt es denn in Chile überhaupt Dschungel? Ich dachte,
ja,
Brasilien
mehr. Ja, das
war
dann das Problem in meiner romantischen Vorstellung. Nicht so viel. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, irgendwie finanziell erstmal die Möglichkeit zu haben, als Student dann ins Ausland zu gehen. Und damals gab es noch Studiengebühren. War ja in Niedersachsen, in Braunschweig, wo ich studiert habe. Und die haben dann durch diese Studiengebühren, weil die mussten irgendwas mit dem Geld machen, weil es war zu der Zeit wirklich gerade bei uns im Institut eigentlich viel Geld, wo sie gar nicht wussten teilweise, was sie damit machen sollten von den Studiengebühren. Und dann haben sie halt Stipendien vergeben. Und ich habe meine Bachelorarbeit damals bei meinem Dekan gemacht. Und der hat halt gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Möchtest du gerne ein Stipendium haben für ein Auslandssemester? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, super Idee. Und habe dann im Internet einfach recherchiert, wo gibt's die Möglichkeiten, Auslandssemester zu machen in Südamerika. Und war gar nicht so leicht, eben ohne, also ich hatte zwar ein bisschen Spanisch schon in der Uni, habe so ein paar Kurse gemacht, aber dann trotzdem irgendwie Kontakt mit der Uni aufzunehmen in Südamerika war dann doch etwas schwieriger. Und war eben ein deutscher Professor, der da in Santiago de Chile mit mir Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, du kannst kommen für ein Semester und bei uns ein Projekt betreuen. Und Stipendium war tatsächlich dann am Ende doch gar nicht so viel. Es hat genau den Flug finanziert. Es hörte sich erstmal so toll an, aber im Endeffekt war der Flug damals relativ teuer. Und deswegen war der Flug drin und Rest war dann so, naja, Erspartes, was man irgendwie hatte, was dann
so,
dafür so draufgegangen ist.
So eine Geschichte wie Erasmus oder sowas gab es da, griff da nicht?
Für Südamerika gab es das eher weniger.
Und mit was hat sich dieses Projekt dann letztendlich befasst?
Es war eine Verhaltensstudie mit, ihr werdet lachen, mit Guppies.
Ach so, das war
es immer wieder. Also im Wasser.
Das war tatsächlich sehr spannend, das einfach mal zu sehen, wie damals auch der Umgang so mit Tieren war. Also ich meine, können wir später noch darauf eingehen bestimmt, dass in Deutschland der Umgang mit Tieren auch schwierig ist. Aber gerade so in Südamerika war das eben so, auch mit Forschungstieren, mit Forschungsprojekten, praktisch ging es bei den Guppies daran, dass die Gehirne untersucht werden sollten und man bestimmte Dinge halt untersuchen sollte mit diesen Schnitten von Guppy-Gehirnen, verschiedene Verhaltensstudien. Und diese Guppies gab es aber dann praktisch nicht da so im Labor, irgendwie eine Zuchtstation. In Deutschland hast du da ja ganz starke Auflagen für solche Labortiere. Da ist man halt einfach in eine Zoohandlung gegangen und hat so einen Sack Guppies geholt und hat die dann dort im Labor eingefroren, getötet und dann Schnitte daraus gemacht sozusagen. Genau.
Während meines Studiums hatten wir auch Tierversuche tatsächlich gemacht, zu DDR-Zeiten wohlgemerkt, an südamerikanischen Kakerlaken. Das hatte einen ganz großen Vorteil, zwei Vorteile. Erstens waren die Kakerlaken groß, ne? Und zweitens konnten die nicht ausbrechen. Wenn sie ausgebrochen sind, sind sie erfroren in Deutschland. Mhm. Ja, das war denen viel zu kalt. Also insofern brauchte man da gar keine Sorge zu haben. Aber ich kenne das, dass damals schon sehr große Auflagen waren. Aber an Kakerlaken haben sich gesagt, ja, ist ja halt eine Kakerlake. Ne?
Kommt es nicht so drauf an.
Also Dschungel habe ich dann trotzdem noch gefunden. Ich bin dann noch ein bisschen rumgereist nach Peru und war dann da auch auf Trekking im Dschungel und war auf Machu Picchu und habe dann schon noch ein bisschen Dschungel auch gefunden, nur nicht im Zuge des Studiums. Also es war trotzdem eine absolute Erfahrung und war toll, dort zu sein. Aber eben anders, als man sich das so ursprünglich romantisch mal vorgestellt hat.
Was hast du da von dieser Zeit, von diesem Semester so als Besonderes so mitgenommen?
Unfassbar viel. Also es hat mich extrem geprägt und als ich dann wieder zurückgegangen bin nach dem Semester, habe ich eigentlich auch gemerkt, die Zeit war eigentlich zu kurz. Ich war dann sehr motiviert, gleich weiter zu studieren und den Master dran zu machen, aber hatte dann, wo ich angefangen habe, den Master zu machen, gemerkt, eigentlich hätte doch noch ein bisschen länger da bleiben sollen, weil es einfach so viel zu entdecken gab. Die Menschen waren toll. Ich habe halt versucht, alles Mögliche mitzunehmen. Ich war auch auf der Osterinsel, mit einem Kolumbianer, den ich vor Ort kennengelernt habe. Und wir haben Salsa getanzt, was sehr, sehr cool war in Südamerika. Also es waren unfassbar viele tolle Erfahrungen, die man da gemacht hat. Und eben auch gerade mal den Machu Picchu zu sehen in Peru. Habe eben damals auch gesagt, ne, zwar ein bisschen Geld bei draufgegangen, aber wie oft hat man die Chance, dahin zu kommen?
Komm nie wieder. Und das Schlimmste ist, wenn man irgendwann mal sagt, hätte ich es doch nur gemacht. Und gut, dass du es getan hast.
Absolut. Ich habe immer gesagt, ich wollte eigentlich immer mal wieder hin. Und nun sind, ich glaube, 15 Jahre vergangen. Und bisher haben wir es nicht wieder hingeschafft.
Wenn man ja vielleicht mal so eine Urlaubsreise macht, dann gibt es ja manchmal so die Anforderung, ja okay, jetzt ja, man sollte dann Hepatitis irgendwas sich impfen lassen. Wie lang waren die Liste für den Dschungel?
Also ich habe tatsächlich mich, glaube ich, gegen alles impfen lassen, was ging, weil ich halt wusste, ich fasse alles an, was ich finde, was irgendwie
inklusive
tierisch ist.
Gegen Erdbeben und so.
Nee, also tatsächlich Tollwut war natürlich sehr wichtig, weil ich eben wusste, streunende Hunde, ähnliches. Ich kann da nicht anders, als die anzufassen. Und tatsächlich Erdbeben, als ich damals geflogen bin, war, glaube ich, 2 Monate vorher das große Erdbeben in Chile, weil Sie mich noch dran erinnern können, damals 2010. Gab's
da
sehr,
war
sehr
ich noch
viel,
zu jung.
Da war sie. Da gab es sehr viele Schäden, das war kurz vorher, da war meine Mama natürlich sehr panisch, dass ich geflogen bin. Und es gab auch ein kleineres, als ich vor Ort war. Habe ich aber gar nicht so mitbekommen, weil das war irgendwann abends, wo wir Salsa tanzend unterwegs waren mit dem einen oder anderen Rotwein und wir das gar nicht so gemerkt haben.
Lag am Rotwein.
Wahrscheinlich, ja.
Und was haben, du sagst es schon, Mama war nicht so begeistert. Was haben denn insgesamt deine Eltern angegeben, als du gesagt hast, also das wird meine berufliche Richtung, ich mache da was mit Tieren?
Ja, Begeisterung hielt sich in Grenzen, glaube ich. Also mein Papa hat halt eine Elektrofirma und hat natürlich schon mich immer irgendwo in einem Beruf gesehen, der ein bisschen gesettelter ist und so zukunftsorientiert und ja, in Richtung Biologie. Und gerade dann bin ich ja nun auch in Richtung Tierschutz gegangen. Wird man halt nicht reich mit, ne? Mhm. Und ist halt auch, ich habe jetzt so ein Glück gehabt, wirklich eine Festanstellung zu kriegen, aber ich kenne eben viele in dem Bereich, die dann eben wirklich keine Festanstellung haben oder die dann eben freiberuflich arbeiten. Also gerade wenn du wirklich in die Feldforschung gehst, hangelst du dich von Projekt zu Projekt, okay, oder auch in den Unis. Ich kenne so viele Freunde, die dann wirklich in den Universitäten einfach immer nur alle paar Jahre Projektförderungen bekommen und wo man eben nie wirklich Sicherheiten hat. Deswegen war dahingehend natürlich die Begeisterung nicht so. Aber mittlerweile sind sie, glaube ich, beide sehr stolz auf mich, weil ich ja doch einen Weg eingeschlagen habe und durch sehr viel Ehrgeiz dann doch eben was geschafft habe, was relativ zukunftssicher für mich zumindest gerade ist.
Und letztendlich bist du in die Fußstapfen von Alexander von Humboldt getreten, der in Südamerika war. Und ich stelle mir das immer so vor. Heute hat man ja Wege, hat man Flugzeug, hat man ein Auto oder sowas. Und die sind da zu zweit quer durch den Dschungel durch, auf den Chimborazo, hier ist der Berg, glaube ich, den sie erreichen wollten, aber nicht erreicht haben. Und im Malaria-Fieber total fertig. Hast du solche Situationen auch mal erlebt, dass du wirklich im Wald warst, im Dschungel warst, wo du nicht mehr wusstest, wo es lang geht?
Also im Wald, im Dschungel nicht. Ich bin aber ein paar Mal gestrandet in Chile tatsächlich, wenn man da im Vier auch mit dem Bus und mit dem Zug unterwegs ist, wo es dann ging es halt auch mal nicht weiter. Also da ist ja jetzt auch nicht so mit der, um 12 Uhr fährt der nächste Zug, sondern man ist da irgendwo und wartet mal, bis mal irgendwann wieder ein Zug oder ein Bus kommt. Und da gab es schon so ein paar Situationen, wo man dann erstmal nicht weitergekommen ist, wo man dann im Taxi oder eben über Kontakt, und zu der Zeit war es ja noch nicht mit Smartphones, ne? Da konnte man nicht mal schnell googeln, wann fährt der nächste Bus oder der nächste Zug, sondern hatte man halt noch so ein, ich glaube, das war gar nicht mehr so, war schon sowas ein bisschen moderneres, aber es gab eben noch kein WhatsApp und sowas. Und das schon im Dschungel tatsächlich waren wir nur mit Führer unterwegs, weil ich glaube, sonst wären wir da wahrscheinlich auch irgendwo lost gewesen.
Aber du hast vorhin gesagt, dass du dann auch in Leipzig das Max-Planck-Institut, das ist ja Glaube, ne? In dem Affen, in dem Primatenhaus, deine Liebe galt dann doch mehr nicht den kleinen Viechern, sondern mehr den größeren, oder?
Ja, ja. Also schon. Also ich fand das mit den Fischen auch total spannend und es ging ja primär um die Verhaltensbiologie, aber ist schon eher Säugetiere, schon eher so mein Thema, ja.
Gorillas?
Es waren tatsächlich alle Menschenaffenarten, die es da auch in Leipzig im Zoo gibt. Also Gorillas, Orang-Utans,
Bonobos.
Bonobos und Schimpansen.
Sind ja meine Lieblingstiere.
Genau.
Und das waren ja dann in Summe mehrere Tiere und jetzt hast du ja da in Worbes ja Tiere, wo unser eins da schon mal ein bisschen Manschetten vor hätte. Ist was, ich meine, jeder hat irgendwo so ein Teddy oder wie der Eichsfelder sagt, so ein Detti als Kuscheltier, macht ja so ein Bär echt was her. Aber die Tiere, die du da hast, es hat es schon mal gegeben, dass du mal richtig Muffe vor einem Tier hattest. Also nicht nur Respekt, sondern in dem Moment richtig Angst.
Also Angst, würde ich sagen, habe ich eigentlich vor keinem Tier in dem Sinne, weil ein Tier ist ja anders als ein Mensch. Also ein Tier will nicht jetzt aus Spaß töten, ne? Wie leider ja es Menschen gibt, die das tun. Sondern bei Tieren ist es ja wirklich so, die greifen an, wenn sie selber Angst haben und in Extremsituationen sind, oder wenn sie Nachwuchs haben. Das heißt, problematisch ist es wirklich nur, wenn man halt ein geschwächtes Tier hat, wenn man ein Tier hat, was vielleicht halb in Narkose liegt oder was eine Verletzung hat. Mhm. Und dann ist es aber nicht so, dass ich das denke, so ich möchte die Sabrina jetzt fressen, sondern es ist wirklich einfach nur eine Reaktion darauf, dass sie selber Angst haben und nicht wissen, was jetzt passiert. Aber also wir sind natürlich immer sehr angespannt, wenn wir so Situationen haben, wenn man ein verletztes Tier in der Anlage hat oder wenn man eine OP machen muss, mal ist ja eine Kastration, die anliegt, oder Zähne ist ganz oft Thema, dass man eine Zahnbehandlung machen muss. Und so eine Betäubung beim Bär ist auch nicht so einfach, ist ein bisschen schwieriger, weil die einen ganz anderen Metabolismus haben als ein Mensch oder als andere Tiere auch. Das heißt, man muss schon immer genau schauen, schläft der jetzt wirklich? Und deswegen.
Oder tut er nur so?
Genau, ja, das kennt man ja bei Menschen ja auch manchmal, ne, in der Betäubung, dass sie doch einfach mal nachlassen kann, und das kann bei Bären eben auch passieren, und deswegen muss man da schon immer mit 100% einfach dabei sein, und ganz wichtig ist auch immer im Team gut zusammenzuarbeiten, und das ist für uns in unserer Arbeit halt das Allerwichtigste, dass wir wirklich Leute hinter uns haben, miteinander einfach gut solche Situationen auch lösen können und dann immer auch Hand in Hand sowas meistert.
Es gibt ja bestimmt viele Leute, die sagen, was machst du denn da eigentlich? Sie haben überhaupt keine Vorstellung von so einem Job, zum Beispiel im Bärenpark, und denken wahrscheinlich sonst was, was aber wirklich auch falsch ist. Was erklärst du denen da?
Auch da muss ich immer sehr weit ausholen tatsächlich, weil es ja doch schon speziell ist. Also allein das Projekt, der Alternative Bärenpark Worbis beziehungsweise die Stiftung, ist ja nichts Klassisches. Ne? Also Leute stellen sich immer einen Zoo vor oder einen Tierpark, da geht man hin, guckt sich Tiere an. Und genau das sind wir eben nicht. Sondern wir sind einfach ein Tierschutzprojekt. Und da muss man immer schon mal erklären, okay, ich leite ein Tierschutzprojekt. So, dann gucken die Leute, wie du gerade sagtest, und können sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Also A, was ist das Tierschutzprojekt? B, was leitest du da? Was tust du da? Und es ist natürlich auch sehr, sehr komplex. Und wir sind auch ein relativ kleines Team für die Masse an Arbeit, die wir eigentlich haben, weil wir eben nicht nur vor Ort in dem Projekt sind. Also es ist im Endeffekt die Stiftung für Bären, die zwei Projekte betreibt. Das im Worbis war eben das erste und dann noch eins im Schwarzwald. Klar ist unsere Hauptarbeit, wir retten Tiere, Bär, Wolf, Luchs hauptsächlich, und versuchen denen naturnahes Zuhause bei uns in großen Anlagen zu geben. Also da reden wir halt von mehreren Hektaren, die Anlagen groß sind im Verhältnis. Ne, so eine Zooanlage für Bären sind halt 500 Quadratmeter, was natürlich wesentlich weniger ist als so eine große Anlage. Wir machen aber natürlich auch viele andere Dinge, also viel pädagogische Arbeit, viel Aufklärungsarbeit, weil eigentlich das Ziel ist, dass es keine Tiere mehr bei uns geben muss, wo auch immer sagen, hey, bist du wahnsinnig, da ist ja dein Job weg. Wo ich mir denke, es wäre halt total schön, wenn es solche Auffangstationen wie unsere nicht mehr geben müsste, dann wäre ich auch gerne arbeitslos. Aber das wird leider in unserer aktuellen Gesellschaft halt leider nicht eintreten, weil wir so weit weg irgendwie sind von Tierschutz, von Tierwohl, dass es wirklich ein Ziel ist, dass die Tiere naturnah leben können. Sondern wir wollen Tiere eigentlich oft für unsere Bespaßung, für unsere Belustigung. Und das ist eben die Problematik, warum wir auch viel pädagogische Arbeit machen, viel bei Kindern ansetzen, dass sie wieder einen ganz anderen Bezug einfach zu Tieren als Lebewesen kriegen. Die Tiere haben Gefühle, die Tiere haben eine Seele, die Tiere haben Bedürfnisse, genau wie wir Menschen auch. Und das verlernt man dadurch, dass man im Endeffekt als den Kindern ja oft sagt, ne, wir gehen jetzt in den Zoo, da ist ein Bär, der ist im Käfig und den gucken wir uns jetzt an. Und dann steht so ein Kind davor, sieht da so einen Bär, der vielleicht noch mit dem Kopf wackelt. Der lernt ja nichts über den Bär und hat auch überhaupt keine Vorstellung davon, dass so ein Bär natürlich auch bestimmte Bedürfnisse hat. Und deswegen ist diese pädagogische Arbeit ein ganz, ganz großer Punkt für mich selber. Als Leitung, na, bei mir laufen natürlich die Fäden zusammen. Ich mache eben viel Netzwerken, viel Öffentlichkeitsarbeit, viel, dass man eben Kontakt zu anderen Organisationen hat. Wir sind eben auch international in Netzwerken, dass man sich im Tierschutz, in den Auffangstationen gegenseitig supportet, weil wir können nicht alle Tiere aufnehmen, Sondern man muss eben auch oft vermitteln, wenn irgendwo uns ein Tier gemeldet wird, eben nicht nur Bär, Wolf, Luchs, sondern diese Netzwerke sind halt für alle Tiere gedacht, dass wenn jetzt mir jemand sagt, hier, da ist ein Tiger, da ist ein Löwe, dass man eben versucht, da einfach auch Plätze für die Tiere zu finden. Das ist ein großer Punkt, natürlich eben auch gerade politische Arbeit, dass man eben da viel Kontakt hat, dass sich da eben auch einfach Dinge ändern, wo wir uns für einsetzen. Beispielsweise, dass es irgendwann hoffentlich ein Wildtierverbot im Zirkus gibt, was wir in Deutschland immer noch nicht haben. Und dann der tägliche Wahnsinn. Ne? Wir haben einen Imbiss, wir haben einen Kassenbereich, wir haben Besucher, man muss Events organisieren und natürlich das gesamte Team irgendwie koordinieren und zusammenhalten, was man eben dann auch so Leitungen, egal in welchem Projekt, in welchem Bereich man eben machen muss und so anfällt, bis dahin das Klo muss repariert werden.
Also wäre quasi durch eure Arbeit heutzutage die Erfindung des Gummibärchens nicht mehr möglich. Hans Riegel aus Bonn hat nämlich seinerzeit einen Schausteller beobachtet, der einen Bären an der Kette hielt und hat gesagt, da muss ich eine Süßigkeit draus basteln. Und verrückterweise sah der verkaufte sich ja anfangs nicht. Das, was heute wahnsinnig, ohne hier irgendeinen Namen, Markennamen zu nennen, was ja heute Weltprodukt ist, verkaufte sich nicht, weil er den auch so abgebildet hat, wie er den Bären wahrgenommen hat. Der hat halt traurig geguckt und das ging dann nicht so. Das verhindert ihr, dass das heutzutage...
Das wäre schön, wenn wir da irgendwann hinkommen. Also ne, wir haben ja bei uns im Projekt, zeigen wir ja auch wirklich Tierleid, Bärenleid, was es alles so gibt. Eben zum Beispiel auch Tanzbären haben wir immer noch in verschiedenen Ländern. Es gibt immer noch Kampfbären, Gallebär in den asiatischen Ländern. Eben ganz problematisch die Zirkussituation, die touristische Situation, dass man irgendwo im Urlaub denkt, oh, ist schön, ich mache jetzt mal Bilder mit so einem Tiger, die aber meistens sediert sind, damit sie dich nicht auffressen. Es sind ohne Ende noch Themen, die wir bearbeiten, die wir eben auch gerade in dem Bereich, in den Netzwerken bearbeiten müssen, weil es einfach noch so viel Tierleid gibt. Und gerade in Deutschland sind wir leider an einem Punkt, haben wir schon vor vielen Jahren gesagt, früher ist man nach Polen gefahren, wenn man irgendwie einen Tiger wollte. Jetzt holen wir das uns in Deutschland. Also dadurch, durch unsere nicht vorhandenen Gesetze oder falschen Gesetze, die wir haben, sind wir eigentlich das Land in Europa, was am meisten wirklich Wildtiere für Privathaltung produziert.
Boah.
Ja, genau, so reagieren die meisten.
Das war in Leipzig jetzt vor kurzem, ne, wo der Tiger ausgebrochen
zum
war.
Zum Beispiel, genau. Das ist auch so ein Punkt. Und es ist einfach relativ leicht, in Deutschland ein Wildtier zu halten.
Hätte ich nicht gedacht.
Genau, das wissen viele eben nicht. Aber wir fangen ja an bei Schlangen. Ne? Es gibt ganz viele Menschen, die Schlangen, Echsen, Vögel, Papageien, das sind im Endeffekt alles Wildtiere. Die haben in unseren Augen eigentlich nichts in Wohnzimmern zu suchen. Aber ne, auch kleinere Raubkatzen, Ozelot, Pumas sitzen in deutschen Wohnzimmern. Ganz viele Raubkatzen, Tigerlöwen, auch Bären haben Leute einfach privat. Weil es gibt eben leider eine Negativliste in Deutschland. Was bedeutet, ich darf zum Beispiel keinen Gorilla halten. So, ich darf aber alles andere halten, was eben nicht auf dieser Negativliste steht, wo relativ wenig Tiere drauf sind. Eine Schnappschildkröte steht da zum Beispiel auch noch drauf. Alles andere darf ich theoretisch halten, wenn ich eine Genehmigung dafür habe. Das heißt, es gibt Mindestanforderungen, wie ich schon gesagt habe, 500 Quadratmeter für einen Braunbären beispielsweise, bestimmte Anforderungen von der Sicherheit der Anlage. Und wenn ich das nachweisen kann und auch noch ein Paragraph 11 nennt sich das, also dass ich mit Raubtieren arbeiten darf. Zum Beispiel, ich habe Biologie studiert, bekomme den Paragraph 11 und darf Raubtiere halten. Dann lasse ich das mir genehmigen beim Veterinäramt und dann darf ich einen Bär zu Hause im Garten halten.
Das ist doch 500 Quadratmeter, ist dann nichts.
Für zwei Bären, ja. Und für jeden weiteren Bären 20 Quadratmeter mehr.
Hauskatze zählt nicht dazu.
Nee, und das ist eben das, was wir eigentlich wollen. Wir hätten gerne lieber eine Positivlist. Das heißt, Positivlist würde heißen, da steht drauf Katze, Hund, Meerschweinchen, Kaninchen. So. Und dann darf man nur diese Tiere als Haustier halten. Es gibt viele Länder in Europa, die das schon haben. Gerade so die Niederlande und Belgien, die sind da wesentlich weiter als wir, wo es eben einfach kategorisch verboten ist, Wildtiere als Haustiere zu halten. Und dadurch, dass es eben nicht in Deutschland verboten ist, haben wir solche Vorfälle wie in Leipzig. Das ist zwar eigentlich noch ein bisschen mit dem Zirkushintergrund, weil die ja auch eine Domteurin war und die Tiere auch im Zirkus vorgeführt hat, aber im Endeffekt aktuell die Tiere privat gehalten hat und auch eigentlich keine Genehmigung hatte, seit, ich glaube, schon 4 Jahren. Aber trotzdem ist es politisch so schwierig war, diese Tiere zu beschlagnahmen, dass es erst so weit kommen musste. Wir waren auch lange an diesem Fall schon dran, also der war uns bekannt. Unser Pressesprecher hatte auch Kontakt, weil wir uns eben auch das nochmal vor Ort anschauen wollten, weil wir eben natürlich solche Dinge auch immer angesprochen werden von unseren Besuchern und wir deswegen natürlich auch immer informiert sein müssen. Es war mit Ansage, dass sowas passiert.
Heiko, kannst du dich dran erinnern? Tierpark Worbis. Gab es eine Attraktion für uns Kinder. Wurden ja alle hingetrieben. Mhm. Ne? Es gab Stachelschweine, das war schon ganz hübsch. Aber dann hinten kam so ein Käfig. Und der steht ja, glaube ich, heute noch da in Worbis. Hat nur einen Unterschied zu damals, dass kein Bär mehr drin war. Oder ist. Und das ist so erbärmlich gewesen, wenn ich das im Nachhinein rekapituliere, wie dieses Tier auf Fliesen dort, ich glaube, es lag ein Baumstamm drin, das war alles und eine Pfütze war da noch. Sonst nichts. Ich weiß nicht, wie viele Jahre der gelebt hat dort in diesem Zwinger. Er ist ja dann zu euch in die Freiheit gekommen. Vielleicht kannst du darüber noch was sagen.
Na, Maika war ja praktisch die letzte Bärin. Mhm. Aber es gab ja einige Bären, deswegen ich kann gar nicht genau sagen, wie alt die so geworden sind, weil die hießen immer wieder Maika. Mhm. Also es wurde gezüchtet und es gab immer wieder Babybären und das ist auch heutzutage, also auch in normalen Zoos, aktuell, was das noch gemacht wird. Ne, es ist immer wieder ein Baby da. Die Leute wollen Babys sehen und man denkt gar nicht drüber nach, dass das ein Individuum ist. Und das war eben da bei der Maika so, dass die immer wieder Maika hieß, die neue Bärin, die nachkam. Und waren dann eben oft teilweise Mutter mit drei Nachkommen und dann eben auch noch ein Bärenmann, der dann aber halt in der Box hinten eingesperrt war, damit er eben die Bärchen nicht auffrisst. Hm. Und es war aber eben damals zu DDR-Zeiten ja auch gang und gäbe, das wisst ihr bestimmt auch, dass es auch Bärenschinken gab. Also es wurde dann auch immer mal, wusstet ihr nicht?
Im Eichsfeld haben wir da andere kulinarische Dinge. Vielleicht hat uns das dann den Blick darauf irgendwie.
Also in Worbis ist es eigentlich bekannt, dass tatsächlich die Bären auch...
Bärenklau kenne ich noch. Das ist aber, glaube ich, eine Pflanze.
Das ist eine Pflanze, ja.
Das ist auch sehr gefährlich.
Ja, also es ist bekannt, dass eben auch die Bären geschlachtet worden sind und auch gegessen worden sind. Und auch viele Jahre später, also wo wir das Projekt schon übernommen haben, hat uns auch mal ein Metzger kontaktiert und gefragt, ob wir mal wieder einen hätten. So.
Echt?
Ja.
Also letztendlich stellt sich uns die Frage jetzt gar nicht oder dem Hörer, was im Vordergrund bei euch im Bärenpark steht, der Besucher oder das Tier?
Also grundsätzlich immer das Tier. Also es ist uns natürlich wichtig, dass die Besucher kommen und die Besucher eben etwas lernen über die Tiere. Aber die Tiere haben immer Vorrang. Also wenn es irgendwelche Sondersituationen gibt, die Tiere haben immer die Chance, sich zurückzuziehen in den Anlagen. Die sind ja sehr weitläufig und 2/3 der Anlage sind auch für die Besucher nicht wirklich einsehbar. Und das ist für uns eigentlich immer das Wichtigste. Wir haben ja auch neben Bärwolf Lux ja auch noch einen Haustier-Nutztierbereich, wo wir eben auch Tierschutzfälle aufnehmen, beziehungsweise alte Thüringer Nutztierrassen, die nicht mehr gezüchtet werden. Also das Leineschaf zum Beispiel, die Thüringer Waldziege. Und diese Tiere dürfen eben ihre Rückzugsmöglichkeiten haben. Und wenn eben, also da kann man theoretisch durchlaufen, im Bauernhof beispielsweise, bei den Ziegen und Schafen. Und wenn wir aber merken, es sind zu viele Besucher da oder es ist zu stressig, dann wird eben auch einfach der Bereich geschlossen, dass die Tiere einfach ihre Ruhe haben. Und das hat da immer absolut Vorrang für uns.
Ich meine, das ist ja ein bisschen blöd für die Besucher, manchmal. Ja. Wenn man zum Beispiel, ich sag mal, im Dezember dann in den Bärenpark geht und sagt sich, oh, liebe Kinder, wir gucken uns heute mal Bären an. Und die haben sich alle eingegraben.
Ja, richtig. Dann muss man sich ein bisschen vorher vielleicht mit der Biologie des Bären beschäftigen, dass er im Winter Ruhe hält. Und das dürfen sie bei uns auch. Also sie dürfen sich selber Höhlen buddeln, was eben für diese Verhaltensgerechtigkeit. Also wir sagen eben nie, dass die Tiere wirklich natürlich leben bei uns, sondern es ist halt verhaltensgerecht. Also sie können ihr Verhalten ausleben, aber es ist niemals artgerecht. Artgerecht ist halt nur die Freiheit. Aber das Verhaltensgerechte bedeutet eben auch, dass sie nie eingesperrt werden, es sei denn, sie sind eben wirklich in einer Notsituation oder wir müssen sie halt untersuchen, dann müssen sie in die Boxen. Aber sonst sind sie eigentlich 24/7, 365 Tage im Jahr in den Freianlagen und dürfen eben auch sich hüllen, buddeln. Ich glaube, das Wichtige ist immer, mit was für einer Vorinformation oder mit was für einer Erwartungshaltung man zu uns kommt. Ich meine, klar, wenn es wirklich darum geht, ich will meinem Kind jetzt einen Bär zeigen, dann kann es natürlich sein, dass man dann im ersten Moment vielleicht enttäuscht ist. Aber gerade in den Frühjahrmonaten, in den Sommermonaten, man muss sich halt Zeit nehmen. Das ist ja auch, wenn man mal durch den Wald läuft, hat man ja die Chance, ein Reh zu sehen oder ein Eichhörnchen zu sehen. Aber man muss halt Geduld haben. Und so ist es im Endeffekt bei uns auch. Und man sieht auch mal im Winter einen Bär, ne, die kommen auch mal raus und lassen sich mal blicken. Man sieht natürlich auch die Wölfe. Aber klar, es ist natürlich dann im Winter einfach schwieriger, so einen Bär zu sehen. Wäre aber auch in jedem Zoo so, weil auch in den Zoos meistens die Bären auch Winterruhe halten.
Und für mich als Bärenlaien jetzt mal gesprochen, ihr habt ja männliche und weibliche Tiere. Und wenn es da mal so funkt zwischen den beiden, könnten also auch junge Bären bei euch entstehen?
Nein, die sind kastriert. Die Männchen. Ist einfacher, die Männchen zu kastrieren als bei den Weibchen. Deswegen sind hauptsächlich die Männchen kastriert. Ist aber nicht so, dass man nicht trotzdem im Frühling schöne Beobachtung machen kann, weil die Mädels riechen trotzdem gut und man sieht auch des Öfteren, gerade bei den jüngeren Bären, obwohl bei den älteren auch. Also wir haben die Laura, die ist jetzt auch schon über 30 und der Petro, die lassen sich auch immer ihren Frühlingsgefühlen freien Lauf und das leben die trotzdem aus, aber es gibt eben keinen Nachwuchs, weil wir eben die Problematik haben, dass es zu viele Tiere gibt. Es gibt zu viele Tiere, die Plätze haben. Wir haben unfassbar lange Wartelisten von Bären, von Wölfen, von Luchsen, wo man nicht weiß, wohin mit den Tieren, die in schlechten Haltungen sitzen, europaweit, aber eben auch hauptsächlich in Deutschland noch Tiere, die Plätze brauchen, wo wir eben auch oftmals schon gesagt haben, ne, wir lassen Plätze für das und das Tier frei, wenn wir irgendwann die Möglichkeit haben, die Tiere als erstes irgendwo rauszuholen. Und deswegen kein Nachwuchs. Es gibt viel zu viel Nachwuchs und gerade das Argument, was oft kommt mit dem Artenschutz, Braunbären sind nicht vom Aussterben bedroht. Im Gegenteil, die werden ja sogar geschossen in vielen Ländern, ne? Wenn man in Rumänien schaut beispielsweise oder auch in anderen Ländern, wo es eigentlich nicht erlaubt ist, werden sie ja trotzdem auch oft illegal geschossen oder dann eben zur Reduktion wie in Rumänien. Deswegen ist es eigentlich total Quatsch, Bären in Gefangenschaft zu züchten, weil in der Natur gibt's genug. Und wo sollen die Tiere hin?
Also Chaka Chaka ja, Kinder nein.
Genau, ja.
Es ist aber ja trotzdem, man muss bei euch genau hingucken, um ein Tier zu sehen. Die sind ja nicht wie Winnie Pooh, stehen am Zaun und winken den Leuten zu, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Sondern die versuchen ja schon so ein bisschen auf ihre Ruhe zu achten. Volker, jetzt kann ich mal richtig auf den Molli hauen. Weil ich habe nämlich freilebende, in der Natur lebende Bären schon gesehen im Yellowstone. Und das hast du. Also du hast eigentlich die Tiere nicht gesehen, aber die Ahnung hatten, standen an der Straße oder an den Wegen, bewaffnet mit entsprechender Fototechnik und Ferngläsern etc. Und ja, was wollen die denn? Die gucken einfach, die gucken die Bäume an. Und dann, die gucken nach den Grizzlies oder was da alles umher schlich. Also da musstest du wirklich genau hingucken und dann, aha, da hinten bewegt sich was. Das könnte was sein. Ich konnte es nicht so sehen mit meinen ganz normalen Augen, aber mit Technik hätte man das dann bewundern können.
Genau, also es sind auch einige, die dann wirklich auch Ferngläser bei uns mitbringen. Und wir bieten ja auch Führung an. Also wir bieten auch immer in den Ferien auch kostenlose Führung an oft. Wir machen viele Projekte mit den Schulklassen, wo wirklich einfach auch erklärt wird und die Stellen gezeigt werden. Ne? Und viele, die zuerst zu uns kommen, bieten wir natürlich auch immer an, macht einfach erstmal eine Führung, dass wir euch ein bisschen was erklären können. Gibt auch VIP-Führungen, wo man auch mal hinter die Kulissen geht, wo man dann auch Ecken sieht, wo ein normaler Besucher nicht so hinkommt, wo eben primär die Tierpfleger nur unterwegs sind.
Aber rein darf man nicht.
Nee. Also zum einen sind wir da natürlich Sicherheitsauflagen, die wir haben und zum anderen versuchen wir auch so wenig wie möglich die Anlagen, also auch ohne Besatz, also ohne, dass der Bär drin ist, die Anlagen zu betreten, um einfach so wenig wie möglich Störungen für die Tiere zu machen.
Okay, gut.
Du hast es angesprochen. Eben, du hast Grizzly geglaubt zu sehen. Was habt ihr für Bären? Ausschließlich Braunbären?
Also ein Grizzly ist auch ein Braunbär.
Achso, das klär uns auf. Klär uns bitte auf.
Also wir haben europäische Braunbären. Und es gibt eben Unterarten, das gibt es eben den syrischen Braunbären, es gibt eben den Grizzlybären, es gibt den Kamtschatka-Braunbären. Es sind alles Braunbären, aber eben Unterarten vom Braunbär. Und wir haben halt aktuell hauptsächlich europäische Braunbären. Wir hatten schon mal auch eine syrische Braunbären und wir hatten tatsächlich auch schon einen Schwarzbär. Zwei Schwarzbären, genau, die mittlerweile aber aktuell auch nicht mehr leben. Und im Schwarzwald hatten wir auch schon mal Kragenbären.
Das wäre alles erfahren hier.
Ja. Waschbären auch?
Ja, aber Waschbären sind ja keine Bären.
Okay.
Sondern es sind Kleinbären, was eben nichts mit den Großbären wie Eisbär, Braunbär, Schwarzbär, Kragenbär und ähnlichen zu tun hat. Genau, aber Waschbären haben wir tatsächlich bei uns auch, ja.
Panda kenne ich noch.
Genau, ist auch einer von den Großbären. Da gibt es noch den Malaienbär und den Lippenbär.
Koala?
Ist ein Beuteltier.
Okay, aber Koala-Bär
ja, ich glaube, dass dieses Wort Bär immer wegen dieser Form, wie sie aussehen, ne? Also sie sind ja auch so klein und kompakt, die Koalas, Koala-Bär, aber im Endeffekt sind das Beuteltiere.
Ich glaube, das ist ja auch das Vorbild für den Teddybären.
Ja, das der Koala-Bär. Nee, ich glaube der Braunbär,
der
oder?
Braunbär? Ja? Ich weiß es nicht.
Ich glaube.
Teddy hieß der. ja. Also, ich bin geplättet.
Sabrina, du bist ja jetzt Verhaltensbiologin. Siehst du die Tiere aus einem anderen Blick oder siehst du bei den Tieren was anderes, als wir wahrnehmen? Ja, wahrscheinlich, weil sonst hätte das Studium nicht so richtig gesessen.
Also im Endeffekt ist halt das, was man im Studium lernt, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, im Endeffekt ja wirklich sehr theoretisch. Ne? Also man spezialisiert sich ja später. Also ne, das so speziell, also ich finde das immer ganz schwierig zu sagen, man ist jetzt ein Bärenexperte oder man ist ein Wolfsexperte, weil da gibt es ja auch nochmal Unterarten. Ne? Der eine ist halt Experte für Verhalten, der andere ist halt Experte für die Organe, für Skelett oder Ähnlichen. Es ist natürlich ein großer Teil unserer Arbeit, die Tiere wirklich zu beobachten, was ich eben vorhin schon gesagt habe. Ne? Die Tiere sind unfassbar individuell, die haben wirklich individuelle, wie jeder Mensch auch, Bedürfnisse und Spaß an Dingen. Ist ja allein auch schon die Ernährung. Der eine frisst das gerne, der andere frisst das gerne. Also man kann nicht sagen, der Bär verhält sich jetzt so. Ich sage halt auch immer, naja, der Bär hat jetzt nicht das Buch gelesen, wo jetzt drin steht, wie er sich zu verhalten hat. Deswegen sind die Tiere wirklich sehr, sehr individuell und wichtig für uns, auch für die Gesellschaft, Vergesellschaftung oft von den Tieren. Wenn wir neue Tiere dazu bekommen, ist es sehr, sehr gut, die Tiere zu beobachten und kennenzulernen und eben schon auch ein Vertrauen aufzubauen. Also wir machen natürlich eine Hands-off-Problematik. Also das heißt, dass wir keinen Kontakt zu den Tieren, dass wir die nicht anfassen. Aber trotzdem, weil wir die Tiere in Gefangenschaft sind und die Tiere auch mit Menschen aufgewachsen sind und auch einen Bezug zu Menschen haben, ist es trotzdem für die Tiere in gewisser Weise wichtig, ein Vertrauen aufzubauen, dass sie wissen, wir wollen ihnen eigentlich nichts Böses.
Arbeitet ihr mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen? Was ist das zum Beispiel? Welche Einrichtungen?
Also wir arbeiten mit vielen Unis zusammen. Also wir haben sehr viele Bachelor- und Masterarbeiten auch bei uns. Also es wurden auch schon Doktorarbeiten, also zum Beispiel mit der Uni Göttingen wird viel zusammengearbeitet. In den letzten anderthalb Jahren, wo ich jetzt in Elternzeit war, weiß ich, dass da viele neue Arbeiten auch geschrieben wurden, wo ich tatsächlich jetzt gar nicht genau weiß, mit welchen Unis alles. Aber wir arbeiten auch mit dem IZW zusammen, also mit dem Institut für Wildtierforschung in Berlin, mit dem wir immer wieder Kontakt haben, wenn wir irgendwelche medizinischen Fragen haben. Und wie gesagt, grundsätzlich werden wirklich sehr, sehr viele wissenschaftliche Arbeiten bei uns in verschiedensten Bereichen, also zum Beispiel auch Forst, also Göttingen ist ja auch sehr bekannt für die Forstuniversität, weil es auch sehr spannend ist, was passiert denn mit den Pflanzen in den Anlagen, was passiert mit den Bäumen, wenn ein Bär anwesend ist. Thema Vogelkartierung wird bei uns gemacht, eben verschiedene Pflanzenkartierungen, aber eben, was auch immer sehr interessant ist für viele, eben Verhalten vom Wolf beispielsweise. Wolf ist ja immer ein sehr großes Thema, auch für die Bevölkerung. Verhalten Bär, Stereotypie Bären, also eben auch die Verhaltensstörungen werden oft untersucht. Also da ist wir haben unfassbar lange Listen. Also wir haben wirklich lange Listen, wenn Leute uns anfragen für Bachelorarbeiten, auch für Seminarfacharbeiten, auch schon da. Für die Schüler bieten wir sehr viel an. Also wir haben so viele Themen, die bearbeitet werden können. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun.
Ich glaube, das ist ja auch ein sehr weites Feld. Ich wollte nämlich die Frage stellen, macht ihr Verhaltensstudien? Ja, macht ihr. Aber ich stelle mir das so vor, da kommt ein Tier zu euch, ein Bär, der bisher nur in Gefangenschaft war, in einem kleinen Käfig, und dann kommt der in das Paradies bei euch. Und dann sagt er, ich grab mir jetzt meine Höhle. Oder woher weiß der das? Hat er das in Genen? Ist das einfach in ihm drin?
Also viele Dinge sind tatsächlich sehr intuitiv. Also wir haben wirklich Bären, die 25 Jahre in einem kleinen Käfig auf Beton gelebt haben, die im ersten Winter eine Höhle gebuddelt haben und Winterruhe gehalten haben. Also das ist Wahnsinn, was da teilweise in den Tieren so intuitiv drin sind. Trotzdem ist es so, dass eigentlich die meisten Tiere einfach einen seelischen Schaden haben. Also die haben wirklich
und die behalten sie auch.
Beides. Also wir haben Tiere, die es wirklich ablegen durch die natürlichen Anlagen, die wir ihnen bieten und die Möglichkeiten, dass sie sich im Freien bewegen können. Aber sehr viele Tiere behalten es auch. Also wir haben eine Bärin, die Katja, die hatte sehr viele verschiedene Stationen in ihrem Leben, vom Zirkus über Wildparks, wurde immer wieder weggesperrt, immer wieder in kleine Käfige gesperrt, immer wieder irgendwie von A nach B transportiert. Die hat dieses Stereotypieren, was man so kennt, wo die mit dem Kopf wackeln, was sie immer noch sehr stark macht, die hat das leider nie verloren. Wir haben das auch schon bei Jungbären, also wir haben auch schon verschiedenste Jungbären gerettet, im Schwarzwald damals aus Albanien beispielsweise. Die kamen wirklich mit 9 Monaten zu uns, also der eine, der war wirklich jung und hat trotzdem immer an seiner Tatze genuckelt, wie so ein Kind, was am Daumen nuckelt. Weil er eben einfach seiner Mutter ganz früh weggenommen wurde und eben einfach den Saugreflex nicht befriedigen durfte. Und das hat er bis ins Erwachsenenalter gemacht. Und das ist halt schon krass. Und das belastet uns natürlich auch oft, das so zu sehen, was wir den Tieren einfach antun. Mit unserem Verhalten, wie wir sie behandeln. Wir haben jetzt ja vorletztes Jahr den Mikhailo aus der Ukraine geholt. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also ein Bären war die letzte Rettungsaktion in der Ukraine. Und der hat 10 Jahre in einem, ich glaube, so groß wie der Raum war der Metallkäfig, den er hatte.
Also wir sind hier in einem Raum. Heiko, sag mal Quadratmeter.
3x4 vielleicht.
3x4.
Ich glaube sogar fast kleiner. Also es ist wirklich winzig, was der da hatte. Offen, keine Rückzugsmöglichkeiten. Das war in einem Hotelkomplex. Das heißt, die Besucher, die Kinder sind hinschreiend auf den Zug gerannt, haben Fotos gemacht. Über 10 Jahre hat er so gelebt. Der war auch fast verhungert, als er gerettet wurde. Also der war komplett abgemagert. Und der ist jetzt seit über 2 Jahren da und der hat immer noch vor allem Angst.
Okay.
Also das ist Wahnsinn. Also der hat vor dem Schmetterling Angst. Der hat, wenn ein Blatt sich bewegt, rennt der weg, weil er Angst hat. Und wenn man mal so einen großen Bären sieht, wo man wir ja eigentlich Respekt haben oder diese Frage vorhin, ne, hat man Angst davor und dann sieht man, was er für Angst vor der Welt hat, weil man ihn so gehalten hat, weil man ihn wirklich gebrochen hat. Also das ist, was uns immer wieder sehr deprimiert und frustriert, dass heutzutage für die Belustigung von uns Menschen den Tieren einfach angetan wird und immer noch angetan wird.
Vor gar nicht so ganz langer Zeit ist ja ein Tier gestorben bei euch, ein Bär. Wie viel habt ihr, wie viele Tiere habt ihr momentan? Wie viele Bären habt ihr?
Also das war die Doro, die gestorben ist. Und jetzt, oder muss ich sogar rechnen? Also ich bin jetzt so raus irgendwie. Es müssten jetzt noch 8 sein. Also wir haben noch den Mikhailo, wir haben noch die Katja, die Dagi, den Pardo, Popeye Ashuka, Petro und Laura. Also 8. War ich richtig. Habe ich mir gut gemerkt.
Gut ab. So ein Familienvater mit so vielen Kindern, kriegst du die so spontan nicht aufgesehen.
Also ich kann mir Namen ja sowieso nicht merken. Aber da bietet sich natürlich sofort eine Frage im Nachhinein an. Gibt es einen Bären, der dir so richtig am Herzen liegt?
Also weil ich gerade schon...
Besonders am Herzen liegt.
Also was ich gerade schon gesagt habe mit dem Mikhailo, habt ihr vielleicht gemerkt, dass mir das der so ein Kloß im Hals macht, diese Rettungsaktion. Also ich war auch selber mit dabei. Wir sind ja an die ukrainische Grenze gefahren und die Kollegen sind in die Ukraine rein und haben ihn da rausgeholt. 2 Jahre vorher aber auch Poppe und Ashuka, die haben wir damals auch als Welpen aus der Ukraine geholt. Die Tiere, die man eben selber wirklich begleitet von, ne, man hat sie gesehen, wie sie vorher gelebt haben, man begleitet ihre Entwicklung, die liegen einem natürlich immer sehr, sehr stark am Herzen. Also ich würde schon sagen, also Poppe und Ashuka, weil man sie eben auch als Babys kennt und jetzt sind sie eben schon fast Erwachsene und der Mikhailo, weil das Schicksal, wie man dieses Tier gebrochen hat, einen wirklich im Herzen wehtut und dass es eben so lange dauert, ihm wirklich wieder Bär sein lassen zu dürfen.
Und wie läuft so eine Rettungsaktion ab?
Ist auch komplett unterschiedlich, kommt total drauf an, wie sind die Bedingungen.
Ich stelle mir das so vor, so Öko-Anarchisten.
Nee, also alles, was wir machen, machen wir tatsächlich legal. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil es wird ja ganz oft, werden Tierschützer immer so als Radikale hingestellt, ne? Die dann irgendwo in die Hühnerstelle gehen und die Hühner befreien. Und genau davon wollen wir uns aber absetzen, sondern alles, was wir machen, ist natürlich rechtens und legal und es muss eben auch unter der Bevölkerung der Gesellschaft in den Weg finden, dass es gibt nicht den Tierschutz. Es wird ja immer gesagt, hol doch mal den Tierschutz. Aber wer ist denn der Tierschutz? Es gibt leider ja keinen wirklichen Mechanismus in Deutschland, wer sich nur um den Tierschutz kümmert. Das sind andere Länder auch schon weiter, wo es wirklich richtige Tierschutzdepartments gibt, also Ministerien rein für den Tierschutz. Bei uns ist das ja immer irgendwo, je nach Bundesland, mit untergliedert, ob es im Ordnungsamt mit drin ist oder so. Und deswegen sind das immer eher nur kleine Bereiche. Deswegen gibt es den Tierschutz halt nicht. Das heißt, alles, was wir machen, müssen wir natürlich rechtens machen, auch wie wir die Tiere halten. Wir werden natürlich auch kontrolliert von den unteren Naturschutzbehörden und von den Veterinärämtern. Auch die Transporte sind ganz stark kontrolliert. Also da braucht man spezielle Fahrzeuge. Man muss das wirklich alles sehr stark kontrollieren. Es kommt natürlich immer darauf an, was hat man für ein Tier? Also ne, habe ich einen Wolf, habe ich einen Luchs, habe ich einen Bär? Im Fall von Popeye und Ashuka hatte ich 2 Bären, hatte ich auch noch 2 Welpen. Wo muss ich die holen? Also ist es in Deutschland? Dann ist der Transport natürlich ein bisschen unkomplizierter, als wenn ich ins Ausland fahre, wenn ich dann natürlich noch in ein Nicht-EU-Land fahre und noch in ein Kriegsgebiet wie in die Ukraine. Ist das natürlich mit sehr viel bürokratischem Aufwand verbunden und es dauert natürlich, also allein bei Popeye und Ashuka ans 24 Stunden, die aus dem Land rauszubekommen, also von Nicht-EU-Land in die EU erstmal zu bekommen. Dann ist natürlich auch immer sehr individuell, wie ist die Kooperation mit den Leuten vor Ort. Also ist es geplant? Also klar, geplant ist es immer, obwohl damals Popeye und Ashuka haben wir innerhalb von 2 Tagen, da war ja gerade der Krieg angefangen und dann war innerhalb von 2 Tagen, ihr müsst da jetzt hin. Das heißt, da war die Organisation vorher eher so, schnell, schnell. Da war nicht so viel Planung vorher. Normalerweise planen wir das eigentlich über Monate. Und trotzdem kommt es immer darauf an, wo holt man das Tier ab? Also wir hatten es eben auch schon in Spanien bei einem Bär. Das war eben die Übergabe auf dem Parkplatz.
Okay.
Da wurde der Bär halt an der Leine aus einem kleinen Transporter rausgeführt und bei uns in die Box reingeführt. Also das sind dann natürlich schon so andere Bedingungen, als wenn ich jetzt irgendwo das Tier in einem Käfig habe. Ich kann es betäuben, ich kann es in die Box legen. Das ist dann immer ein bisschen unkomplizierter. Aber spektakulär sind sie immer alle. Also es ist immer Wahnsinn, mit so einem Bär dann über die Autobahn zu fahren. Wo viele, da muss da draufstehen, lebende Tiere. Mhm. Und dann wird man natürlich auch öfter angesprochen. Und das ist dann schon immer sehr spannend.
Was hast du denn dabei?
Willst du mal reingucken?
Ja.
Mach mal auf.
Die Fragen kommen tatsächlich öfter. Die Leute sind immer sehr interessiert, ja.
Das Thema Auswilderung spielt für euch überhaupt keine Rolle?
Also, man kann ein Wildtier, was in Gefangenschaft aufgewachsen ist, besonders Raubtiere, sehr schwer wieder auswildern. Also A sind das natürlich Tiere, die alle ein Päckchen mit sich bringen, halt auch gesundheitlich oftmals. Und die sind so stark an den Menschen gewöhnt, die würden halt immer wieder die Nähe des Menschen suchen. Und da hätten wir eben diese Problematik mit Problembär, Problemtieren. Und deswegen ist es leider sehr schwierig, grundsätzlich so Tiere wieder auszuwildern. Also es ist ja auch so, ne, dass Zoos ja auch immer sagen, ne, mit Arterhalt. Und grundsätzlich werden natürlich Tiere auch im Zoo gezüchtet. Aber es wird einfach zu wenig ausgewildert. Also es gibt Projekte von Auswilderungsprojekte, Rivalsgefährt beispielsweise, die relativ erfolgreich oder in dem Waldrapp wieder ausgewildert wurden. Aber viel zu wenig. Und eben auch gerade Braunbär. Braunbär brauche ich auswildern, die schießen wir ab. So ein Wolf wollen alle abschießen, brauche ich nicht auszuwildern. Warum züchte ich dann in Gefangenschaft? Ich züchte für die Besucher, weil es niedlich ist, einen kleinen Wolf zu sehen, und einen kleinen Bär zu sehen. Aber auswildern kann man die Tiere nicht. Bei vielen Tieren, wo will ich sie hinauswildern? Eisbär, wo will ich einen Eisbär hinauswildern? Ist gar kein Lebensraum mehr da. Ja. Und ich glaube halt, man müsste, um eben wirklich die Tiere wirklich zu schützen und eben auch wieder auswildern zu können, eventuell einfach ganz andere finanzielle Mittel haben und ganz andere Projekte erstmal vor Ort, dass man einfach den Lebensraum erstmal erhält, bevor man die Möglichkeit hat, Tiere wieder auszuwildern. Und dann haben wir ja in Gefangenschaft vom Genpool her viel zu wenig. Also die Handvoll Eisbären, die es in Gefangenschaft noch gibt, die sind mittlerweile viele miteinander verwandt. Wie will ich da eine vernünftige Population entstehen lassen und wo will ich sie hinauswildern? Also wir haben einen kleinen Bereich, den wir nebenbei so mitmachen, ne, mit Thema Wildkatze beispielsweise, oder wir kriegen auch mal Füchse oder Eichhörnchen, sowas, was wir dann tatsächlich auch wieder auswildern.
Ja, da hat sich ja auch wahnsinnig was gedreht in den Köpfen bei den Zoos und Tierparks, wenn ich mich dran erinnere, in Leipzig. Wieder aus dem Eisbärengehege ist, glaube ich, ein wunderschöner Spielplatz geworden.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob die noch Eisbären haben in
Nein,
Leipzig.
Die haben sie dann ganz schnell bei dieser Bärenburg, die war ja auch ganz schrecklich, waren dann Eisbären die ersten, die es nicht mehr gab. Ich glaube, Brillenbären waren die letzten, die dann noch auf der Anlage waren. Und man sieht es ja auch ganz oft, dass die Kinder lieben dann halt diesen Spielplatz.
Genau.
Dann ist immer die Frage, brauchen die Kinder dann wirklich noch die Tiere zum Angucken? Oder ist dann nicht dieser Spielplatz doch eher das, wo Kinder hinrennen und draufgehen? Weil es ist eben wirklich immer die Thematik, wenn man sein Kind begleitet, wenn man wirklich dem Kind auch Dinge erklärt. Aber ich glaube, ganz viele sehen das wirklich nur als Freizeitaktivität, rennen mit ihren Kindern da durch. Oh, guck, ein Löwe. Der liegt da, macht ja gar nichts. Ja, was soll er halt auch machen, ne? Wenn er da in seinem kleinen Käfig sitzt, der muss sich nicht um Futter kümmern, weil man sagt ja immer, so ein Tier muss in der Natur halt überleben, natürlich. Die Natur ist grausam, aber die Tiere sind ja dafür gemacht. Mhm. Die sind ja dafür da, um zu überleben. Und das ist das, was ihr Instinkt ist und wofür sie in der Natur auch die Mechanismen haben, und eben, um zu überleben. Und wenn ich ihnen das halt komplett nehme in Gefangenschaft, vermenschliche ich sie. Dann sage ich, oh, guck mal, der muss sich ja nicht um sein Futter kümmern. Und der hat ja keinen Stress mit Konkurrenz. Aber dadurch entsteht halt ein anderer Stress, weil dieser Stress in der Natur, dieser Überlebenskampf, dafür sind sie ja gemacht und nicht für im Käfig sitzen und angeguckt zu werden.
Was waren so die skurrilste Situation, die du in deinem Leben mit Tieren erlebt hast?
Oh, da muss ich echt überlegen. Es waren, glaube ich, so viele. Also tatsächlich, also ist jetzt nicht direkt mit dem Tier, aber tatsächlich die Rettung damals von Papa und Ashoka, wo gerade der Krieg losgegangen ist, wo wir da an der Grenze saßen, in so einem Safehouse. Das war schon das, was uns, glaube ich, lange, lange verfolgt hat. Also ist jetzt nicht lustig skurril, sondern eher traurig. Weil eben wirklich die Menschen geflüchtet sind. Die Menschen kamen mit ihren Tieren, mit dem Köfferchen, mit den Kindern. Es kamen aber auch ganz viele Söldner. Das fand ich eigentlich am crazysten, dass Menschen aus der ganzen Welt kamen, dort in irgendwelche kleinen Transporter gestiegen sind und dann über die Grenze sind, um in der Ukraine zu kämpfen. Und das sind so Dinge, also es ging uns eigentlich ums Tier, wir waren für die Tiere da, aber haben trotzdem so viel menschliche Schicksale und Dinge mitbekommen. Und das hängt ja auch immer zusammen. Und deswegen muss man natürlich auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, so Leute immer gleich zu verurteilen. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt irgendwo Tiere rettet und sagt, oh, du hast jetzt dein Tier lange schlecht behandelt. Manchmal stecken natürlich auch menschliche Schicksale dahinter. Mhm. Deswegen muss man da auch immer so ein bisschen beide Seiten sehen. Aber das, der Mensch gehört nun mal dazu. Also alles, was halt mit dem Tier zu tun hat und gerade im Tierhaltungsbereich, kann man den Menschen halt einfach nicht ausblenden. Deswegen war das schon so, das war es eigentlich, ja, uns schon so mitgenommen hat. So eine lustige Anekdote tatsächlich. Fällt mir jetzt spontan gerade gar nicht ein, vielleicht später nochmal.
Okay.
Aber also, kannst du so abschalten, wenn du nach so einem Arbeitstag viel erlebt hast, kannst du da abschalten und sagst, da, die Viecher bleiben da und ich gehe jetzt nach Hause?
Ich kann ja auch selbst jetzt in der Elternzeit nicht abschalten. Mhm. Also ich bin ja trotzdem immer noch mit den Kollegen in Kontakt und weiß, was los ist, weil es ist halt eine Berufung. Es ist wirklich, man ist immer da, man ist eben auch gerade immer involviert in diese Situation, was sich so tut. Ne? Man beliest sich immer wieder, wie ist gerade die Situation mit den Wölfen, wie ist gerade wieder die Situation, ne? Politisch gesehen, kriegen wir jetzt endlich mal irgendwo Wildtierverbote hin im Zirkus oder ähnliches. Also da kann man nicht abschalten. Das ist kein 8-Stunden-Job, wo man einfach nach Hause geht und sagt, es interessiert mich nicht. Und wenn nachts irgendwas ist, und meistens sind ja auch Notfälle, sind am Wochenende und nachts. Ne, also das passiert jetzt nicht unter der Woche zu Arbeitszeiten, sondern wenn irgendwie wirklich Vorfälle sind, ne, wenn ein Baum in die Anlage fällt oder wirklich irgendwelche Tiere krank sind oder Notfälle sind, das passiert sowieso immer. Feiertag, Wochenende.
Und gab es auch mal den Moment, dass du den Kaffee aufhattest und hast gesagt, leck mich am allerwertesten, ich habe keinen Bock mehr?
Nee, also mit der Arbeit überhaupt nicht. Ja, leider oftmals mit dem drumherum, also mit den Menschen, ne, was man so erleben muss oder was man manchmal auch so hört von Besuchern oder, ne, oder auch über Social Media. Das ist ja manchmal krass, was dann teilweise da so geschrieben wird. Also wir sind ja sehr aktiv, auch auf Instagram und Facebook und so. Gerade zum Thema Wolf ist schon extrem, sobald irgendwo das Wort Wolf fällt, wir machen ein Ferienprogramm zum Thema Wolf für Kinder. Dauert es 2-3 Tage, da ist die ganze Wolfhasser-Community drunter. Das geht hin bis zu Morddrohungen.
Okay.
Und Kochrezepte, wie man den Wolf kocht und so. Und das sind so Punkte, wo man dann wirklich sagt, so, oh nee, da ist dann der Punkt, nee, eigentlich keinen Bock mehr. Aber auf die Menschen, auf die Leute, so, auf das Ganze drumherum, weil es ist oftmals schon sehr frustrierend, wenn man einfach nicht vorankommt, wenn man merkt, es wird nicht besser, der Umgang mit den Tieren und wie die Menschen einfach drauf sind. Also sowieso dieser rechtsfreie Raum im Internet, das frustriert einen manchmal schon. Also es ist offiziell kein rechtsfreier Raum, er wird aber oft so behandelt.
Ne? Ja.
Du hast eben gesagt, Notfälle, Baum fällt um, ins Gehege rein. Sind euch schon mal Tiere abhanden gekommen?
Nee.
Abgehauen?
Nee.
Also ich meine jetzt nicht gerade ein Bär oder ein Wolf oder sowas, aber so auch kleinere. Ein Wellensittich ist aber schon mal weggeflogen.
Nee, tatsächlich auch nicht. Es ist eher, dass es kommen eher immer Tiere zu uns, die da gar nicht hingehören. Und das ist auch ein Punkt, der immer wieder echt frustrierend ist. Es ist oft schon, dass plötzlich ein Vogel in der Voliere war, der da nicht hingehört hat. War es gar nicht so lange her, da war plötzlich ein Kanarienvogel drin. Ja, es muss wirklich jemand den in der Tasche gehabt haben, den da rausgelassen hat. Also anders ist es ja nicht möglich. Oder dass plötzlich ein fremdes Meerschweinchen da sitzt und auf dem Weg lang läuft. Wir hatten auch schon Schildkröten, die einfach da saßen. Solche Sachen passieren dann leider, weil die Leute denken, ja, das sind Tierschützer, kümmern sich schon irgendwie. Oder Katzen, tatsächlich leider großes Thema im Eichsfeld, eigentlich ganz Deutschland mit verwilderten Katzen. Das ist einfach Kittenschwämme, Tiere werden nicht kastriert. Das landen ganz, ganz viele bei uns. Und ich habe immer das Gefühl, die werden dann auch bewusst bei uns ausgesetzt, weil die wissen, die doofen Tierschützer, die kümmern sich schon.
Und nicht gekennzeichnet. Ich habe das in der Türkei gesehen. Da haben wir gedacht, was haben die Katzen da? Die haben alle an dem einen Ohr so eine kleine Kerbe drin. Und das hieß schlicht und einfach, haben uns erkundigt, die sind kastriert.
Ja, genau.
Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Bei uns im Dorf, da gab es wohl einen.
Das ist ja nur mit Hunden bei euch.
Nein, der die Katzen, so ein Kater, wenn er ihm jetzt nicht so richtig passte, dass der da immer irgendwo die Katzen dicke gemacht hat, mit dem Kopf in, mit dem Kopf in Gummistiefel, Kneifzange, Fall erledigt. Nicht ganz im Sinne des Tierwohls, aber viele Jahrzehnte her.
Es wird aber leider heute immer noch gemacht, also gerade so die Welpen ertränken und ähnliches, aber es ist halt trotzdem tierschutzrelevant, also dann kann man natürlich die Person auch Gott sei Dank anzeigen, weil es halt Tierquälerei ist. Es passiert leider relativ wenig, das ist leider das gerade so beim Thema Tierquälerei, selbst wenn es angezeigt wird, leider wo unserer Meinung zu wenig
Tier.
Passiert.
Ist ja nur ein Tier. Ja, das ist ja das Traurige. Also wir haben zwei Katzen zu Hause, die lieben wir also wie sonst was. Und das ist auch was Schönes. Ich glaube, so ein Tier gibt einem als Mensch auch was. Und da stellt sich mir immer die Frage, was haben die Tiere mit dir gemacht? Aus dir gemacht? Mit dir gemacht?
Ja, also es ist schon viel, was so man immer wieder anders sieht. Also man merkt natürlich, wenn man so ein Tier in die Augen schaut, da passiert ganz viel. Also man unterschätzt es halt einfach total. Also wir denken ja immer, ne, dieses als Kind, ich hatte auch als Kind ein einzelnes Meerschweinchen. Meine Eltern hatten natürlich auch einen Wellensittich im Käfig. Das war gang und gäbe. Und ich glaube, desto mehr ich aber irgendwie denken konnte und desto mehr ich eben auch Dinge gesehen habe, desto mehr merkt man einfach, dass das aber nicht fair ist. Und ich glaube, da unten unterschätzt man auch Kinder, weil Kinder sind ja unfassbar empathisch. Und wir hatten das schon oft bei Führungen, wo die Anfrage war, wir kommen mit Kindergartenkindern, 3, 4 Jahre alt. Ah, da brauchen wir keine Führung machen, die verstehen das eh noch nicht. Das sind die besten Führungen, weil die Kinder so unvoreingenommen sind und so wirklich eine ganz andere Empathie haben und einfach ein ganz anderes noch Verständnis haben, wo man sich fragt, was ist dann leider damit passiert später, wenn wir erwachsen werden. Und ich glaube, das ist das, was ich mir tatsächlich behalten habe, das Kinderaugen irgendwie zu sehen, diese Empathie zu sehen und dieses Tier wirklich als Lebewesen, als Charakter zu sehen. Weil warum soll, wir sind ja auch nur Tiere. Also warum sollte das Tier nicht genauso eine Seele haben wie wir?
Hast du Haustiere?
Tatsächlich haben wir eine Katze, auch ein Überbleibsel aus dem Bärenpark. Also ich glaube, mittlerweile hat fast jeder Mitarbeiter im Bärenpark eine Katze übernommen, weil wir ja nicht mehr wissen, wohin. Also wir haben einige Freigänger bei uns im Projekt und es sind dieses Jahr auch wieder echt viele geworden. Also es kamen dieses Jahr leider einige, oftmals unkastrierte Kater, die wir dann versuchen natürlich auch kastrieren zu lassen und dann auch zu chippen. Und das sind dann halt unsere, das sind dann zwar Freigänger, aber wir kümmern uns. Aber die können nicht alle bleiben. Das heißt, irgendwie sind immer wieder welche aufgetaucht, die dann mitgenommen wurden. Und ja, unsere heißt Günther und der ist tatsächlich auch ein Freigänger und ist draußen unterwegs und war eben auch so ein Überbleibsel sozusagen aus dem Bärenpark. Ja.
Hat man mal ein Kaninchen, Günther und Einstein.
Aber ich hatte tatsächlich auch schon alles Mögliche, aber immer irgendwelche Tierschutzfälle, die dann bei mir gelandet sind. Also so Hamster aus der Futterküche und irgendwelche Laborhamster und irgendwas ist dann immer doch bei uns gelandet, was eigentlich gar nicht geplant war. Aber aktuell ist es nur die eine Katze.
Wir haben eher so klassische Namen. Othello zum Beispiel.
Auch ein schöner Katzenname, ja.
Aber Hermine hat man auch für ein Kaninchen.
Hermine, ja.
Sabrina, wenn du nicht im Bereich Tierschutz gelandet wärst, was wäre dann aus dir geworden?
Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Also ich habe tatsächlich... Also ich wollte eigentlich unbedingt Biologie studieren. Ich wusste damals aber nicht, ob der NC reicht, ob ich einen Platz bekomme. Ich hatte mich dann tatsächlich auch noch so in pädagogischen Bereichen beworben. Ich habe tatsächlich mich auch mal mit 16, glaube ich, an einer Theaterschule beworben.
Wow.
Also in der Schauspielschule, weil ich früher viel Theater gespielt habe. Also auch als Erwachsene immer mal wieder. Und das war damals so irgendwie die Vorstellung mit 16 und hatte dann mal gesagt, nee, ich mache erst mal Abi fertig. Wo sie mich genommen hätten damals in der Schauspielschule. Und ja, dann hatte sich aber in den 2 Jahren Abitur dann doch wieder der Fokus ein bisschen geändert und dann ist es doch Biologie geworden. Aber vielleicht wäre es doch in Richtung Schauspiel, also aber Theater, so Theaterschauspiel wäre so meins gewesen, glaube ich, nicht unbedingt beim Film, sondern eher so Theater.
Die Eloquenz nimmt man wahr.
Ja. Wenn du so richtig stressigen Arbeitstag hattest, was ist denn das Erste, was du tust, wenn du nach Hause kommst?
Meine Kinder begrüßen. Also war bisher ja nur das eine, das andere, da habe ich ja nicht wieder gearbeitet, aber definitiv meine Kinder auf jeden Fall mit meinen Kindern was machen und sich abzulenken dann auch einfach, dadurch, dass man mit den Kindern dann einfach spielt. Ja.
Gibt es einen Moment mit einem Tier, den du deinen Lebtag nicht vergessen wirst?
Leider sind es oft die Situationen, wenn man ein Tier dann erlösen muss, wo man sich, an die man sich erinnert. Also irgendwie... schwierige Situation, wenn die Tiere dann in den Anlagen gestorben sind oder in den Anlagen verletzt lagen und man sie dann eben rausholen muss sozusagen. Das sind so Situationen, also ich glaube tatsächlich, was sehr stark, hatte mich eine Freundin aus danach gefragt, sehr stark hängen geblieben ist, ist so die erste Euthanasie, also das erste Einschläfern eines Bären gewesen, damals im Schwarzwald, wo ich das erste Mal dabei war, wo ein Bär eingeschläfert wurde. Das war die Leonie damals. das hat sich schon sehr eingebrannt, emotional, weil man eben sie doch eine Weile begleitet hat und man einfach dann auch gemerkt hat, so jetzt ist der Moment, jetzt will sie auch nicht mehr. Das hat man tatsächlich in ihren Augen irgendwo gesehen, wo man ja oftmals immer, man hat zwar die Chance, Tiere zu erlösen, was man bei Menschen nicht so hat, aber trotzdem fragt man sich ja immer, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Und bei ihr war es wirklich so, als man sie in die Augen gesehen hat, sie war dankbar. Mhm. Also es war unsere Wahrnehmung, dass sie sich, dass sie wollte jetzt, sie wollte nicht mehr.
Wer entscheidet sowas dann?
Wir immer im Team.
Im Team.
Also grundsätzlich ist es so, ne, also wir haben einen Geschäftsführer, den Herrn Unmacher, der für beide Projekte zuständig ist, und dann hat jedes Projekt halt einen Projektleiter wie mich. Und dann haben wir natürlich aber eben auch Stellvertretung und eben aber auch Tierpfleger. Und gerade in diesem Team mit den Leuten aus der Leitung und eben natürlich aus der Tierpflege wird immer alles gemeinsam besprochen und dann auch solche Entscheidungen gemeinsam getroffen.
Entwickelt man da, was das Einschläfern von Tieren oder die Entscheidungsfindung dahin betrifft, entwickelt man da eine Routine oder leider nicht?
Nee, die gibt's auch nie und es ist auch nie der richtige Zeitpunkt. Und man denkt danach natürlich auch immer, hätte man jetzt was anderes machen können, hätte man jetzt doch früher einschreiten können oder hätte man dem Tier doch noch Zeit gegeben. Aber in meisten Fällen ist dann so, wenn es dann so weit war, und wir lassen die Tiere auch immer obduzieren, dass man eben dann weiß, warum ging es denn jetzt so schlecht. Und dass meistens man dann durch die Obduktion weiß, war die richtige Entscheidung, weil wirklich der Körper schon so runter war. Und das ist bei Wildtieren wirklich krass, was man da manchmal so sieht, dass das Tier noch gelebt hat. Also die zeigen ja ganz, ganz spät erst an, also die dürfen sie in der Natur auch nicht. Ne? Also wenn die früh anzeigen würden, dass sie irgendwie krank sind, sind die Ersten, die halt getötet werden. Das heißt, man merkt erst ganz spät oftmals, dass es dem Tier nicht gut geht, wo man sich dann fragt, wie kann dieses Tier mit so kaputten Organen eigentlich noch leben?
Also so, wir hätten es in der freien Wildbahn schon mit dem Schnupfen schwer, dann wären wir ja genau. Leichte Beute.
An mir wäre auch noch was dran.
Wenn auch nicht mehr so viel.
Sabrina, du hast ja vorhin schon gesagt, Rumänien, gibt es noch Bären? Gibt es noch andere Gebiete in Europa, wo frei lebende Braunbären zu Hause sind?
Einige. Wir haben ja zum Beispiel das Trentino, wo es ja mittlerweile wieder relativ viele Bären gibt. Die wandern natürlich auch nach oben, also nach Österreich, in die Schweiz, auch immer Grenzgebiet Deutschland. Das ist ja eben so die Thematik, dass das eigentlich keiner will. Also dass sowohl in Österreich auch in der Schweiz das nicht so gut ankommt, wenn da Bären auftauchen und es dann oft eben auch einfach wahrscheinlich illegale Abschüsse gibt. Und ich vermute mal an der deutschen Grenze ähnlich. Wir kennen ja den Fall Bruno 2006. Mhm. Ich denke, dass in der Zwischenzeit doch schon öfter mal wieder Bären da aufgetaucht sind, gerade so im bayerischen Grenzgebiet und leider da doch, also gerade bei den Wölfen ja definitiv auch viel illegal geschossen wird. Und da eben im Trentino sind relativ viele Bären, in Skandinavien sind natürlich noch einiges an Bären unterwegs. Dann im Belarus-Bereich gibt es einiges an Bären, Spanien gibt es noch ein paar, genau.
Und in unserer Recherche haben wir irgendwie einen Naturpark oder irgendwie eine Region ausgemacht, nahe des Böhmerwaldes, wo es wohl auch Bären gibt. Und mit dieser Information leiten wir jetzt ganz einfach mal über zu unserer anderen Tradition neben dem Likör. Jeder Gast, der es in unsere Kemenate schafft und wo wir dann ein entsprechendes Exemplar finden, bekommt eine Schallplatte von uns.
Ah ja.
Und in diesem Fall natürlich Grüße aus Böhmen.
Ah ja, spannend, cool.
Wir hoffen, du hast einen Plattenspieler.
Mein Partner hat noch einen, ja.
Siehste? Cool. Habe ich es mir doch geahnt.
Ich kann mich noch erinnern, dass meine Großeltern ganz viel solche bunten Platten hatten. Die hatten die bestimmt auch. Könnte ich mir vorstellen. Mein Opa hat sowas gesammelt.
Ja.
Das war Lutz Jahoda, singt da mit einer
Orchester, Karre, Ball auf. Steht da drauf.
Also das
cool, danke schön.
Ostler Herz schlägt höher. Liebe Sabrina, wir haben zum Schluss noch so einen Fragenkatalog, den wir jetzt hier rausfeuern. Welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch?
Ich lese tatsächlich viel von Käthi Reichs. Also so diese Richtung. Lieblingsbuch kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Mein All-Time-Favorite ist tatsächlich Der Medikus.
Ah, ja.
Das habe ich als Jugendliche und junge Erwachsene oft gelesen. Alle Harry Potter-Bücher. Und da bin ich gerade wieder mit meinem Sohn eben sehr stark dran, weil er jetzt in dem Alter ist, er ist jetzt 8. Und eben die Filme natürlich mag und jetzt aber auch anfängt, die Bücher zu lesen. Und deswegen komme ich da auch jetzt gerade gar nicht mehr vorbei, wieder Harry Potter zu lesen. Also da kommt man mehr dazu, mit dem Kind zu lesen, als zum Beispiel, ich habe, wie gesagt, das Neueste von Katie Reiss jetzt schon ewig liegen und bin, glaube ich, beim zweiten Kapitel.
Bei Medicus geht uns natürlich das Herz auf, wenn man den Film weiß, dass der im Eichsfeld gedreht wurde, teilweise im Eichsfeld gedreht wurde. Das ist natürlich Öl auf unserer
Tatsächlich habe ich den Film gar nie gesehen. Ich liebe nur das Buch.
Musst du mal angucken.
Also muss ich mal sehen. Okay.
Tipp von uns. Wir haben ja einen Bildungsauftrag.
Ja, sehr gut, danke. Ich muss ja auch noch was lernen.
Sabrina, Frühaufsteher oder Nachteule?
Eigentlich Nachteule. Allerdings gerade bedingt durch das Baby in Frühaufsteher und auch Nachteule, weil das Kind auch nicht schläft. Also wir sind eigentlich
sowohl als auch.
Aber theoretisch früher eigentlich eher Nachteule.
Spontan oder durchgeplant?
Durchgeplant.
Winterschlaf oder durchpowern?
Durchpowern.
Berge oder Meer?
Meer, definitiv.
Honig oder Marmelade?
Mag ich beides nicht. Ich mag überhaupt kein Süß zum Frühstück. Aber wenn, dann eher Marmelade als Honig. Aber grundsätzlich beides nicht.
Gummistiefel oder Sneaker?
Sneaker.
Tier oder Mensch?
Tier, definitiv.
Jetzt hätten wir gern noch für unsere Hörer vielleicht eine Lebensweisheit, ein Witz oder ein Gedicht.
Ui, das ist aber schwierig. Lebensweisheit, also Witz und Gedicht bin ich ganz schlecht. Aber also ich habe tatsächlich durch mein Studium, durch mein Verhaltensstudium, gibt es ja Fight or Flight, also Kämpfen oder Flüchten. Du bestimmt schon mal gehört. Das ist immer ja diese Reaktion, sowohl bei Tieren als auch bei Menschen in Stresssituationen. Mhm. Den Spruch habe ich sogar tätowiert. Und da erinnere ich mich immer wieder dran, wenn ich in so extremen Situationen bin, wo ich immer sage, naja, Flüchten bringt jetzt gerade nicht so viel, jetzt musst du weitermachen, jetzt musst du kämpfen. Da bin ich eher so ein Typ, der dann wirklich immer versucht voranzugehen und dann fasse ich mir immer dann drauf aufs Tattoo und denke mir so, nee, du musst jetzt weitermachen. Und das ist vielleicht so, für mich zumindest, ob das für andere auch zutrifft, das weiß ich nicht. Aber für mich tatsächlich ist dieses Kämpfen oder Flüchten immer wieder so die Frage, die man sich oft im Leben stellen muss. Und bei mir ist es dann eben meistens wirklich das Kämpfen.
Sabrina, es war uns ein, um mal aus Sicht eines Bären zu sprechen, uns ein inneres Honiglecken. Danke fürs Dabeisein. Und
wir können vielleicht noch unbedingt Werbung machen für den alternativen Bärenpark.
Unbedingt.
Das müssen wir tun. Und wer sich interessiert für Bären, der muss dahin. Und an dieser Stelle viele Grüße von Grimms Brüdern.
Dem Eichsfeld-Podcast.